先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ganz herzlich willkommen zum Tomasius Club, zur heutigen Ausgabe. Mein Name ist Uta Karstein. Ich werde zusammen mit Anton Marschel diesen Tomasius Club moderieren. Und zu Gast haben wir heute Christian Rau. Christian Rau ist Zeithistoriker. Er ist im Grunde genommen also gerade wieder zurückgekehrt, also für den heutigen Abend zumindest. Er hat nämlich hier studiert, Geschichte, Politik und Erziehungswissenschaften an der Universität Leipzig, kennt sich also hier aus in den Gefilden und ist jetzt am Münchner Institut für Zeitgeschichte. Und heute reden wir über dieses Buch, Hungern für Bischofferode, Protest und Politik in der ostdeutschen Transformation. Herzlich willkommen, Christian. Wir haben uns aufs Du geeinigt, macht die Sache irgendwie entspannter beim Reden, also nur für Sie zur Information. So, wir würden, also es geht ja darum, diese Bücher, die wir hier immer vorstellen, auch und vor allem Ihnen näher zu bringen, Ihnen sozusagen nahe zu bringen, warum es interessant sein könnte, es zu lesen, worum es da geht, was wichtige Thesen sind. Und da ist es am Anfang natürlich immer auch gut, nochmal so einen Einstieg zu kriegen und da nochmal auch, also in dem Fall tatsächlich einzutauchen in diese konkrete Geschichte. Also vielleicht kannst du uns einfach nochmal zurücknehmen, kurz in die Zeit und zumindest nochmal kurz auch für uns alle darstellen, wie es eigentlich zu diesen Arbeitsprotesten im Eichsfeld kam, die dann in einen auch damals als sehr spektakulär wahrgenommenen Hungerstreik der Kali-Kumpel mündete.
Ja, also erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, das Buch heute hier vorstellen zu dürfen. Ja, wo fange ich am besten an? Mit der Geschichte des Hungerstreiks von Bischofferode. Uta, du hast ja schon gesagt, dass Bischofferode oder der Arbeitskampf in Bischofferode einer von vielen Arbeitsprotesten in Ostdeutschland in der ersten Hälfte der 1990er Jahre war. Wie viele es genau waren, wissen wir gar nicht. Aber es waren unglaublich viel. Jede Woche mindestens ein-, zweimal gingen irgendwo Belegschaften in Ostdeutschland in einen Protest und kämpften um ihre Arbeitsplätze. Der Hintergrund ist, das muss ich, glaube ich, vielleicht gar nicht so sehr ausführen, aber vielleicht doch, ist die Privatisierung der ostdeutschen Industrie durch die Treuhandanstalt, also eine Behörde, eine Bundesbehörde, die von 1990 bis 1994 existierte, dann bis 2000 noch weiter als Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Das ist immer sehr schwierig, sich dieses Wort zu merken. Und die aber im Wesentlichen in den Jahren von 1990 bis 1994 den Großteil der ostdeutschen Betriebe privatisiert hat, saniert hat oder eben abgewickelt hat. Und Bischofferode war eben, oder das Kaliwerk in Bischofferode war eines der vielen Betriebe, die abgewickelt wurden. Und dagegen haben sich die Belegschaften natürlich gewehrt. Die wollten ihre Arbeitsplätze behalten, die wollten ihre Betriebe erhalten. Das passierte im Grunde überall in Ostdeutschland, immer wieder. Aber Bischofferode ist eben ein ganz besonderer Arbeitskampf geworden, weil er einfach so lange dauerte und weil er eben auch so eine für Arbeitskämpfe eben sehr radikale Protestform übergegangen ist. Und dann ist Bischofferode eben gerade deswegen auch zu einem Symbol geworden, zu einem Symbol für das, was viele Ostdeutsche in den Jahren der Transformation, in den Treuhandjahren erlebt haben, nämlich die Erfahrung der plötzlichen Arbeitslosigkeit oder eben auch das, was man so als Ausverkauf des Ostens in der DDR erfahren hat. Und bis heute hat sich Bischofferode da als Symbol erhalten.
Ja, vielleicht daran anschließend, wie kam das denn, dass sich das gerade in Bischofferode so zugespitzt hat? Kann man das vielleicht sagen?
Ja, das kann man überhaupt nicht auf einen Nenner bringen. Im Grunde genommen begannen ja die Proteste in Bischofferode lange vor dem Hungerstreik. Der Hungerstreik selbst begann erst am 1. Juli 1993. Aber die Proteste in Bischofferode, die begannen bereits im Dezember 1992, nämlich in dem Moment, als die Treuhand entschieden hat, die beiden Kali-Unternehmen in Deutschland, also das westdeutsche Unternehmen Kali und Salz in Kassel und das ostdeutsche Kali-Unternehmen Mitteldeutsche Kali AG, das war der Rechtsnachfolger des Kali-Kombinats, zu dem gehörte auch Bischofferode, gehörten also mehrere Werke, dass die beiden Unternehmen zusammengelegt werden, fusionierten, und dafür mussten eben dann auf beiden Seiten Betriebe geschlossen werden. Und Bischofferode war auf der ostdeutschen Seite eben einer der Betriebe, der geschlossen werden musste. In Bischofferode war man im Gegensatz zu anderen ostdeutschen Kali-Betrieben darauf allerdings überhaupt nicht vorbereitet, sondern dann, dort standen eigentlich die Zeichen auf, wir schaffen das in der Marktwirtschaft. Warum war das so? Bischofferode war ein Betrieb in der DDR, der exklusiv in den Westen geliefert hat. Man hatte also Marktbeziehungen in den Westen. Das hatten die anderen Kali-Betriebe nicht. Die hatten alle Marktbeziehungen in den Osten. Und das ging dann mit dem Ende des RGWs und ging das dann relativ schnell zu Ende und dann waren auch die Marktbeziehungen weg. In Bischofferode hat man aber gehofft, weil man eben diese westlichen Marktbeziehungen hatte, kann man relativ problemlos in die Marktwirtschaft übergehen. Man hatte sich, bis der Protest begann, aber natürlich schon auf einen großen Aderlass auch verständigt in Bischofferode. Also auch der Betriebsrat hat schon zugestimmt, die Belegschaft von 2000 auf 700 zu reduzieren. Also das war der Preis, den man zahlen musste dafür, um weiter existieren zu können. Auf einmal wird dieser Betrieb geschlossen. Und das hat man in Bischofferode nicht verstanden, warum das so ist. Und dann kamen ganz unterschiedliche Dynamiken dazu, warum dieser Protest sich dann auch radikalisiert hat. Erstmal war dieser Protest gar nicht so anders als die anderen Proteste in Ostdeutschland, die Arbeitsproteste. Dann kamen aber Beziehungen zu Initiativen in West-Berlin und in Ost-Berlin beispielsweise dazu, wo also viele Westlinke auch mit engagiert waren, mit ostdeutschen Betriebsräten, wo dann eben auch solche Protestformen einsickerten in das Eichsfeld, in das erzkonservative und katholische Eichsfeld. Das muss man eben auch nochmal betonen. Das ist schon auch was ganz Besonderes. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass dann auf einmal im März 1993 ein Investor auftauchte, der das Werk kaufen wollte, obwohl eigentlich die Schließung schon beschlossen war und die Schließung auch Teil des Fusionskonzepts war. Die Treuhand musste das natürlich prüfen, aber es war eigentlich klar, der wird nicht zum Zuge kommen, weil man sonst das große Fusionsprojekt gefährdet. Und BASF, also das Unternehmen, zu dem Kali und Salz gehörte als hundertprozentige Tochter, BASF und Kali und Salz haben gesagt, also wenn Bischofferode oder wenn überhaupt irgendein Werk noch außerhalb des Fusionsplans privatisiert oder verkauft wird, dann platzt die ganze Fusion. Und das wollte man verhindern, weil natürlich dieses Fusionsprojekt durchaus eine gewisse Stabilität und Sicherheit versprochen hat. Es waren dort auf jeder Seite, also Ost und West, jeweils 3.500 Arbeitsplätze gesichert, zumindest für eine gewisse Zeit. Die Verluste wurden vom Staat oder von der Treuhand getragen und das hat eine gewisse Sicherheit in die Branche gebracht. Und die Idee dieses Fusionskonzepts war ja eigentlich, den Wettbewerb zu reduzieren, Kapazitäten abzubauen, um an eine Branche, die extrem in eine Notlage gekommen ist, nicht nur wegen weltweiten Überkapazitäten, Preisverfall, Preisdruck, was durch das Ende des Ost-West-Konflikts nochmal verschärft wurde. Das wollte man versuchen wieder zu ordnen. Also es war schon ziemlich klassische Ordnungspolitik, wie man sie aus Westdeutschland kann, ziemlich klassische Industriepolitik. Man subventioniert eine Branche, aber schrumpft sie zugleich. Genau, aber das war ein Konzept, das war in Ostdeutschland erstmal unbekannt. Klar, woher sollte man das auch wissen, wie das funktioniert im Westen? Und man hatte eben diese Marktbeziehungen im Westen und man hatte einen Investor, der sich auf die Seite der Betriebsräte gestellt hat und der eben, mit dem sie eben für eine Einzelprivatisierung des Werkes gekämpft haben. Und das hat natürlich diesen Protest auch weiter angefeuert, weil natürlich damit eine Hoffnung da war. Mhm. War vielleicht sogar eine reale Hoffnung.
Also ich habe da zwei Fragen. Also zum einen, schreibst du ja in dem Buch oder betonst auch mehrfach, dass die Kali-Industrie also kartellförmig organisiert war. Und also wenn unser einer, ich bekenne jetzt, ich bin keine Wirtschaftshistorikerin, ja, also wenn unser einer das Wort Kartell hört, dann denkt man wieder an Drogenkartelle oder sowas, nicht unbedingt an den Wirtschaftsbereich. Ja. Vielleicht kannst du uns dann nochmal kurz mitnehmen und erklären, was es eigentlich mit dieser Kartellförmigkeit auf sich hat und ob das nochmal irgendwie ein verkomplizierendes oder dynamisierendes Element auch in diesen ganzen großen Kuddelmuddel der Auseinandersetzungen um diesen Industriestandort und um diese verschiedenen Werke gewesen ist. Das wäre so das eine. Und dann würde mich auch wirklich nochmal interessieren, wie kamen eigentlich diese westdeutschen Linken zu diesen Arbeitsprotesten und was genau haben die, wie haben die zueinander gefunden? Aber vielleicht erstmal diese Kartellfrage.
Genau, Kartelle waren in der deutschen Wirtschaft vor 1945 eigentlich der Normalfall. Große Industrien, Kohleindustrie, Kaliindustrie, also diese ganzen Grundstoffindustrien, Rohstoffindustrien, die waren im Grunde genommen in Kartellen organisiert, weil es waren sehr kostspielige Industrien, also das Fördern von Kali ist enorm teuer, ist enorm kostenintensiv und ist wenig gewinnträchtig. Zugleich wurde der internationale Druck durch immer neue Kaliwerke, immer neue Produzenten immer größer. Und um diesem Wettbewerbsdruck irgendwie zu begegnen, hat man also zunächst erstmal im 19. Jahrhundert auf der nationalen Ebene, da sind überall in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall Kaliwerke aus dem Boden gesprossen. Das war so ein richtiges Gründungsfieber überall. Es war auch kein Arbeitsschutz und nichts. Überall haben sich Unternehmer Grundstücke gesichert, haben nach Kali gebohrt, haben Kaliwerke gegründet. Es waren irgendwie dann zum Teil mal 200 Kaliwerke in Deutschland, im Deutschen Kaiserreich. Und die haben sich aber alle gegenseitig in den Ruin getrieben und waren relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Um das irgendwie zu regulieren, wurden Kartellstrukturen eingerichtet. Das heißt, die Unternehmer haben sich zusammengefunden. Das waren zum Teil auch staatliche Unternehmer, also auch der preußische Staat als Unternehmer. Und die haben dann ihre Preise abgesprochen. Die haben abgesprochen, wer was fördert, wer was produziert, wer was wohin liefert und die Preise reguliert. Und das wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg, als auch woanders Kaliwerke entstanden, die wollten natürlich alle teilhaben an diesem großen Gewinn, an dem großen Geschäft, wurde das dann auf internationaler Ebene erweitert. Und es gab dann Vertriebskartelle. Da haben sich also internationale Kali-Produzenten abgesprochen, wie sich die Märkte aufteilen, um gewissermaßen eine gewisse Stabilität zu haben, um eine gewisse Preisstabilität zu haben, um sich nicht gegenseitig in den Ruin zu treiben. Und das war Common Sense und hat eben auch Arbeitsplätze gesichert. Ne? Also dadurch waren eben auch Arbeitsplätze relativ sicher. Das ist dann nach 1945 allerdings, hat sich das geändert. Ein Grund dafür war, dass gerade das deutsche Kali-Kartell, wie auch andere Kartelle, sehr eng mit den Nationalsozialisten kooperiert haben. Also da war die Verflechtung sehr eng also die Kali-Produzenten haben auch sehr vom Nationalsozialismus profitiert. Da war das natürlich erstmal delegitimiert und das Zweite war, durch den Einfluss der Amerikaner kam eben auch diese Idee der Antitrust-Gesetze, nach Westdeutschland, natürlich Ostdeutschland nochmal ein anderer Fall. Da ging man in eine sozialistische Planwirtschaft, also da wurden Monopole auf einer anderen Ebene geschaffen. Und in Westdeutschland existierten diese Kartelle zwar erstmal weiter, sie kamen aber immer mehr politisch und in der Öffentlichkeit in Verruf. Und auch die Europäische Union hat erste Kartellgesetze in den 50er Jahren geschaffen. Es gab aber immer wieder Ausnahmen, sodass aber Kartelle weiterhin bestehen konnten. Sie waren aber begründungsbedürftig und es war nicht mehr so einfach, Kartelle zu genehmigt bekommen. Das hat aber in der Kali-Industrie erstmal weiter funktioniert. In den 80er Jahren bricht das dann zusammen, weil einfach die Überkapazitäten sich so angehäuft hatten, die Preise so stark verfielen, dass das Kartell das nicht mehr regulieren konnte. Und dann traten auch Produzenten aus dem Kartell aus und das Kartell brach eigentlich so fast so ziemlich in sich zusammen. Der Kalte Krieg hat das dann verstärkt, denn auf einmal waren Kapazitäten auf dem Markt, die vorher in diese Kartellstrukturen auch so ein bisschen eingebunden waren, nämlich die sowjetischen Kali-Produzenten, die belarussischen Kali-Produzenten und das DDR-Kali-Unternehmen, also so die großen Player mit auf dem Markt, die auf einmal zu Dumpingpreisen Kali auf den Markt gespült haben. Und das hat die Kali-Industrie gewissermaßen in Westeuropa so ein bisschen den Rest noch gegeben. Und BASF hat sich dann noch entschieden gleichzeitig, das ist eine ganz andere Entwicklung, sich von diesem Rohstoffgeschäft überhaupt zu trennen, weil das immer unrentabler wurde. Und Kali und Salz war damit in einer waschechten Krise. Aber diese Kartellstrukturen funktionierten durchaus noch weiter, weil die personellen Netzwerke, die bestanden weiterhin, aber es war sehr brüchig geworden und es war nicht mehr so eine feste Struktur. Aber diese ganze Kartellgeschichte eignete sich natürlich wahnsinnig gut, um sie zu skandalisieren und damit natürlich die Proteste in Ostdeutschland oder in den Kali-Gebieten eben auch anzuheizen. Ne? Man kämpfte jetzt eben nicht nur gegen Kali und Salz, man kämpfte hier gegen ein Kartell, was auch immer man dann unter Kartell verstand. Ne? Also das ist dann auch oftmals ganz anders interpretiert worden. Und wie kamen nun die Westlinken nach Bischofferode? Die kamen nach Bischofferode, als die Kumpels sich entschlossen, nachdem irgendwie alles nicht funktioniert hat, alle Protestformen irgendwie ins Leere gelaufen waren, man irgendwie nicht das erreicht hat, was man erreichen wollte, nämlich den Erhalt des Betriebs und den Verkauf an den Investor, den westfälischen Unternehmer Johannes Peine, ein Mittelständler. Dann hat man sich dazu entschlossen, zu einer radikaleren Protestform zu greifen. Hungerstreiks, das war ein Mittel, das war ziemlich präsent. Hungerstreiks waren im Osten relativ etabliert. Bärbel Bohley hat sich ja beispielsweise, die Bürgerrechtlerin, schon 1990 hat sie einen Hungerstreik vor der Stasi-Zentrale gestartet und hat damit unter anderem auch erwirkt, dass dann ein Bundesbeauftragter für Stasi-Unterlagen installiert wurde und dass die Akten freigegeben wurde. Also das gab es. Es gab schon Hungerstreiks in der Nordthüringer Kali-Region 1990. Und es gab überall, also Hungerstreiks, das waren so etablierte Protestmittel, um die Politik in relativ kurzer Zeit unter Druck zu setzen. Also das war gar nicht so ungewöhnlich. Das war also keine Protestform der radikalen Linken in Ostdeutschland, sondern es war eine Protestform, die man einfach so genutzt hat, um die Politik unter Druck zu setzen. Gleichzeitig konnte man eben auch noch in Berlin, wo eben diese Ostdeutsche Betriebsräteinitiative existierte, das war ein Bündnis aus Westlinken und ostdeutschen Betriebsräten, die haben eben auch schon mit Hungerstreiks experimentiert, haben Hungerstreiks gegen Treuhandentscheidungen durchgeführt und waren damit zum Teil sogar erfolgreich. Das hat man sich da abgeschaut. Und über diese Netzwerke kamen dann auch die Linken ins Eichsfeld und natürlich, ganz wichtig, waren die Medien. Die Medien kamen auf einmal ins Eichsfeld. Vorher war das ein Protest, der lief in den Medien so unter ferner Liefen. Aber auf einmal, als die Kumpel in den Hungerstreik getreten sind, waren die Medien präsent. NTV war, die ganzen Privaten waren mit ganzen Teams dort, mit Kamerawagen, mit ganzen Teams dort vor Ort. Und das hat natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt und das hat dann eben auch viele Westlinke auf den Plan gerufen und hat sie jetzt, ja, gerade viele so dogmatische Marxisten, Maoisten, Trotzkisten, die alle irgendwie gedacht haben, hier können sie nochmal die Arbeiterrevolution neu erfinden und hier kann eine neue Arbeiterrevolution entstehen. Das erwies sich aber ziemlich schnell als Trugschluss, weil das die Kumpel überhaupt nicht wollten. Die wollten von Betriebsübernahmen nichts wissen. Das war gar nicht deren Ziel. Die wollten keine Gegenbewegung gegen die Gewerkschaften gründen, die wollten keine Revolution starten, davon hatten sie sich ja erst befreit, davon wollten die gar nichts wissen und das endete dann relativ schnell im Streit. Also nach nicht mal 3 Wochen zogen viele wieder ab, viele von den Westlinken, die das Bild des Protestes ja durchaus über einen Monat mitgeprägt hatten, was dann eben auch wieder zu einer Diskursverschiebung in den Medien, also zu Diskursänderung in den Medien führte, dann standen die Kumpel auf einmal in einer Reihe mit der RAF. Ja, also das ist ganz kurios, hat also auch den Kumpeln viel Unterstützer gekostet. Also viele sind dann eben auch gerade wegen dieser Radikalisierung auch aus der Unterstützung ausgestiegen, gerade auch aus der Region, denen ging das dann zu weit. Ja, und genau, und die Westlinken haben sich dann eben erhofft, dort ein neues Arbeiterbündnis zu starten, eben auch neue Bündnisse mit der PDS einzugehen. Die PDS war auch sehr engagiert vor Ort. Aber da haben sich dann auch ziemlich viel, also zwischen den Westlingen und der PDS, die waren ja immer durchaus, gab es da verschiedene Bündnisse auf verschiedenen Ebenen zwischen denen, weil die PDS natürlich auch auf der Suche waren nach neuen Anknüpfungspunkten in der Gesellschaft. Und da waren eben diese linken Initiativen eine von vielen Anknüpfungspunkten. Da haben sich aber dann auch in diesem Protest total viele Konfliktlinien zwischen der PDS und diesen westlinken Initiativen aufgetan. Und das ist aber auch ein Konfliktlinien, die bis heute eigentlich nie wirklich gelöst wurden. Also die dann, ja, genau.
Ja, vielleicht knüpfe ich da direkt mal an, weil Sie zeigen schon an mehreren Stellen, dass es immer wieder Bezüge zur PDS oder später Linkspartei gab zwischen diesem Protest. Oder auch Wechselwirkungen. Ja? Wie hat das zusammengespielt? Was spielt die PDS da für eine Rolle bei diesen Protesten? Oder andersrum, was spielen die Proteste für die PDS für eine Rolle?
Ja, für die PDS war das, also die PDS, ja, die hatte ich schon gerade gesagt, war eben auf der Suche nach neuen Anknüpfungspunkten in der Gesellschaft. Ne? Also das war ja eine Partei, die war dann als die Nachfolgepartei erstmal total delegitimiert, auch im Osten. Ne? Und brauchte neue Mitglieder, brauchte vor allem auch Leute, die sich engagieren vor Ort, die Partei auch wieder aufbauen. Klar, das ist und da waren die Proteste eben auch eine Möglichkeit, sich zu etablieren, weil ja natürlich da an diesen ganzen Protesten, das waren ja nicht nur Kämpfe um Arbeitsplätze, sondern das waren eben auch Kämpfe gegen etwas, was viele Ostdeutsche nämlich erfahren haben, nämlich dass sie als Bürger zweiter Klasse behandelt werden in dem vereinten Deutschland, was sie sich ja so ganz anders vorgestellt hatten. Also diese Emotion, man wird hier nicht verfolgenommen, man wird hier als etwas anderes behandelt. Das schwang in den Protesten immer mit und das hat sich auch natürlich die PDS versucht zu eigen zu machen. Und darüber entstand dann auch so ein Image als ostdeutsche Protest- und ostdeutsche Kümmererpartei. Das hat sie sich dann auch angeeignet in diesen Protesten und eben auch in Bischofferode. Es gab aber in der PDS ganz unterschiedliche Ideen, was man diesen Protesten machen kann. Es gab Leute, die haben gesagt, naja, wir können diese Proteste als Teil einer neuen sozialistischen Tagespolitik nutzen, was auch immer das heißen sollte. Das wurde dann konzeptionell gar nicht weiter ausgeführt. Es zeigte sich aber auch, dass das eigentlich gar nicht funktionierte. Also sozialistische Tagespolitik, das hieß dann sowas, dass man eben diese Proteste mit Mieterprotesten beispielsweise verknüpft, also mit anderen sozialen Protesten. Das wollten die Kumpel aber auch nicht. Die wollten um ihren Betrieb kämpfen. Und was die Mietervereine gemacht haben, hat die nicht interessiert. Nicht. Und also das waren so Konzepte, die haben sich nicht durchgesetzt, und dann haben sich aber dann so pragmatische Vorstellungen durchgesetzt, wie sie vor allem Gregor Gysi dann so formuliert hat. Gregor Gysi war auch jemand, der sehr aktiv war und der aber ziemlich pragmatisch vorgegangen ist, also der da gar keine linken Positionen reingetragen hat, sondern der erstmal, oder der nur so am Rande linke Positionen reingetragen hat, der gesagt hat, ja, wir kämpfen jetzt für Peine, auch ganz interessant, er hat sich dann an die Seite eines Mittelständlers gestellt und hat das dann so verkauft als Mittelstandspolitik, als Konzept gegen den Monopolkapitalismus. Was auch immer das heißen mochte. Und es, klar, es ist ja dann nicht dazu gekommen, dass er dann diesen Betrieb bekommen hat. Aber ansonsten hat sich Gysi da immer ziemlich zurückgehalten und hat dann sozusagen sich mehr so, anstatt linke Positionen reinzutragen, hat er dann eher so sich als Stimme der Ostdeutschen verstanden und der ostdeutschen Befindlichkeiten, der ostdeutschen Emotionen. Und das war so ein Image, das hat sich diese Partei ganz stark in den Protesten angeeignet oder durch die Erfahrung, wo kann man da anknüpfen, wo finden wir positive Anknüpfungspunkte, und das war eben genau dieser Punkt.
Dieser Peine ist ja so eine schillernde Figur irgendwie, und der wird auch, also der taucht ja immer wieder auf, auch in deinem Buch. Hatte der denn, also was hat der sich davon versprochen? Und hat der jemals irgendeine reelle Chance gehabt? Und wie ging das aus? Also es gibt ja regelrechte Verschwörungsgeschichten auch welche, die er selber kolportiert hat. Was ist da dran, also deiner Meinung nach? Traust du dir da ein Urteil zu, oder?
Naja, es ist ganz schwer, sich da ein Urteil zu bilden, weil wir das natürlich, weil das quellenmäßig gar nicht belegbar ist. Mhm. Aber fangen wir mal ganz kurz an, was hat er sich erhofft? Also er hat, muss man auch sagen, seine konzeptionellen Vorstellungen immer mal wieder verändert. Also das, er wollte mal ein bestimmtes Produkt produzieren, dann wieder ein anderes Produkt, und es gab auch nicht nur in der Treuhand, das ist auch ganz interessant, es gab sogar ostdeutsche Bürgermeister, die sich dann von selbst aus, als sie erfahren haben, dass der Peine dort irgendwie aktiv ist, die sich dann selbst bei der Treuhand gemeldet haben und gesagt haben, nee, lasst mal die Finger von dem, der ist hier schon bei uns unterwegs, hat ein Bergwerk gekauft und das Einzige, was er gemacht hat, ist da Giftmüll reingestopft. Also seid vorsichtig, er hat auch schon Zusagen zurückgezogen und so weiter und so fort. Ob das dann so war, das kann ich nicht sagen. Das ist dann sozusagen der Treuhand auch zugetragen worden. Die Treuhandentscheidung hat das im Prinzip nicht beeinflusst, weil da war klar, der soll nicht zum Zuge kommen, weil sonst das Fusionskonzept zu platzen droht. Und das war eine ganz einfache Rechnung. Fusionskonzept brachte insgesamt 3.500 Arbeitsplätze auf der ostdeutschen Seite, zumindest für 10 Jahre danach. Was danach passierte, klar, ist dann Unternehmensentscheidung gewesen. Peine hätte eben vielleicht 500 bis 700 Arbeitsplätze nur in Bischofferode gebracht. Und was dann mit den anderen Betrieben dann passierte, war ja gar nicht, das war ja dann gar nicht klar. Die hätte man dann wahrscheinlich gar nicht anderweitig verkaufen können, weil eben diese Kali und Salz eben als Investor nur eben zur Verfügung stand, wenn eben dieses Fusionskonzept umgesetzt wird. Und sonst wäre wahrscheinlich Kali und Salz, hätte wahrscheinlich auch noch mehr reduzieren müssen. Aber das wollte man einfach vermeiden, weil man dann möglicherweise noch mehr Arbeitslose gehabt hätte, als man ohnehin schon hatte. Also das war so die einfache Rechnung, genau. Aber genau, Peine wäre also so nie zum Zuge gekommen.
Aber bei der Rechnung jetzt hätten doch die Kumpel eigentlich auch von selber sagen können, also es ist ja die viel bessere Variante, dieses Fusionskonzept auch mitzutragen, weil da am Ende mehr Arbeitsplätze gesichert werden. Aber die haben sich ja auf die Seite von Peine geschlagen. Ja, ne? Also war denen die Rechnung so bekannt? Oder was hat die dazu bewogen, einem mittelständischen westdeutschen Unternehmer irgendwie mehr Glauben zu schenken als anderen Instanzen?
Ja, also ihm natürlich Glauben zu schenken, vor allem, weil er natürlich ihr Werk retten wollte. Also, und man muss auch, und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein komplizierter Punkt in der Geschichte. Also mein Eindruck ist, dass die Belegschaften in den einzelnen Betrieben gar nicht so sehr interessiert darüber waren, was in den anderen Betrieben passierte, sondern dass man vor allem sich selbst erstmal retten wollte, ohne zu gucken, was da passierte. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Solidarität in der ostdeutschen Kali-Industrie, also es waren ja 10 Standorte, also Kali nur, es gab ja dann 10 andere Betriebe in dem Unternehmen, dass die nicht besonders ausgeprägt war. Also da, die Solidarität im Betrieb ja, in dem Einzelbetrieb, aber in dem großen Unternehmen, dass man sich mit anderen Belegschaften solidarisiert hat etwa, das gab es nicht. Und das zeigte sich auch in den Kali-Protesten im Sommer, Herbst 1990, als in der unmittelbaren Nachbarschaft von Bischofferode für einen Sozialplan gekämpft wurde. Also viele Kali-Betriebe haben da schon für einen Sozialplan gekämpft und Bischofferode hat sich daran nicht beteiligt. Und das hat man den Bischofferödern dann noch sehr lange übel genommen, dass sie sich mit den Kumpeln dort nicht solidarisiert haben, obwohl das in der unmittelbaren Nachbarschaft war. Also die Solidarität war nur sehr begrenzt, auf den Betrieb begrenzt. Und man darf sich, es gab ja auch keine Solidaritätskultur, wie das jetzt im westlichen Sinne gebraucht wird, also wo das sehr gewerkschaftlich besetzt ist, ne, also durch eine Kampfkultur definiert ist, sondern Solidarität bedeutet im Osten vor allem immer eine Art Notgemeinschaft. Man hat sich in bestimmten Situationen ausgeholfen, um Defizite des Planwirtschaftssystems zu kompensieren, hat darüber natürlich auch Netzwerke gebildet, aber das waren Notgemeinschaften und das hatte nichts mit Arbeiterkampf Kultur oder sowas zu tun. Ne? Also das musste man erstmal wieder einüben, nicht? Also oder erstmal überhaupt sich aneignen. Genau. Also um nochmal auf Peine zurückzukommen. Also die Treuhand hat dann versucht, Peine durch verschiedene Strategien dann von seinem Vorhaben abzubringen. Man hat immer wieder versucht klarzumachen, ja, du überhebst dich hier mit Bischofferode und das wird zu teuer für dich. Das kriegst du nicht hin und Kali und Salz wird danach dich sowieso platt machen. So, also dem bist du gar nicht gewachsen. Dem hat sich aber Peine widersetzt, hat es immer weiter versucht, war dann zum Teil auch ziemlich ungeschickt, hat dann eben auch die Handelspartner von Bischofferode angesprochen und die versucht in sein Konzept mit einzubinden, hat dann auch so ein bisschen versucht, manchmal auch zu intrigieren auf dem Markt. Und dann kam eben diese Geschichte im Herbst, war das, glaube ich, im Herbst, dass ihm eben seine Bank seine Kredite gestrichen hat. Und dass er auf einmal ohne Flüssiges dastand. Und dass er eben dass er die Leute in seinem Betrieb in Westfalen entlassen musste. Und wie das zustande gekommen ist, darüber ranken sich die wildesten Geschichten. Peine selbst sagt, das ist von ganz oben angeordnet worden, also Bundeskanzleramt, Treuhand und so weiter. Rita Süssmuth spielte da noch eine Rolle, also die Bundestagspräsidentin, die ihn möglicherweise vorher gewarnt hat, das hat sie aber später wieder dementiert. Er behauptet was anderes. Also das sind wirklich sehr wilde Geschichten und die lassen sich natürlich in den Quellen nicht nachvollziehen. Ich kann mir da also auch wirklich kein Urteil anmuten, wo das hergekommen ist. Vielleicht haben auch einfach, das wäre aus meiner Sicht etwas wahrscheinlicher, aber wie gesagt, da muss ich trotzdem ein großes Fragezeichen ranmachen. Ich kann mir vorstellen, dass die Bank einfach nasse Füße bekommen hat, dass die Treuhand eben auch da ein bisschen interveniert hat und gesagt, der verhebt sich damit was und der verschuldet sich dann total. Und dass die Bank dann von sich aus die Kredite gestrichen hat. Aber das ist, wie gesagt, Spekulation und das ist total schwierig, sich da ein Urteil zu bilden.
Ja, ich glaube, Ich würde trotz allem noch mal gerne bei diesem Fusionskonzept nachfragen. Also Sie machen ja den Punkt schon sehr stark, so okay, warum das vielleicht eine relativ rationale Lösung war, wo viele Arbeitsplätze dann gerettet wurden. Trotzdem ist es, gerade wenn man jetzt nicht so im Thema ist, erstmal total kontraintuitiv. Also ich kann das eigentlich sehr gut, wenn ich mich versuche, in die Zeit hereinzuversetzen, okay, jetzt kommt die Marktwirtschaft, ah ja, aber nicht in dem Bereich, in dem ihr arbeitet. Das ist schon mal was ganz anderes und das ist doch klar, dass das anders läuft. Also ja, können Sie es vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen? Oder wie kommt diese Selbstverständlichkeit, diese Ausnahme quasi von der Marktwirtschaft?
Ja, natürlich. Also mit Marktwirtschaft hatte das natürlich relativ wenig zu tun, weil es ja hier darum ging, Wettbewerb zu begrenzen oder Wettbewerb auf der nationalen Ebene völlig auszuschalten, um eben in diese Branche Ruhe reinzubringen. Ne? Und die ostdeutschen Belegschaften, die haben natürlich sich Marktwirtschaft so vorgestellt, klar, es gibt Wettbewerb und wir setzen uns, und der Beste setzt sich im Wettbewerb durch. Und Bischof Rode hatte da gar keine schlechten Ausgangspositionen, nicht? Also das Anlagevermögen war relativ gut aufgestellt, die Produkte waren ganz gut, man hatte Marktbeziehungen, klar, da hätte man sicherlich an den Preisen dann noch was ändern müssen, und Bischof Rode war auch 1993 noch nicht von selbst überlebensfähig, also musste auch noch weiter subventioniert werden, das war auch klar, also das wäre nicht so schnell gegangen. Aber die Voraussetzungen waren durchaus da und es gab Betriebe, die gerettet wurden, die deutlich schlechtere Voraussetzungen hatten. Also das waren dann, also die Fusion selber war natürlich auch, das war keine Entscheidung, die vor dem Hintergrund einer Idealvorstellung der Marktwirtschaft getroffen wurde oder weil es der Neoliberalismus sich durchgesetzt hat. Und das war natürlich auch eine politische Entscheidung. Hier wollte man die Branche irgendwie erstmal beruhigen und wollte auch verhindern, dass Kali und Salz zusammenbricht, weil man dann eben dann nochmal eine ganze Reihe Arbeitslose hat, mit denen man dann auch wieder umgehen muss. Und man wollte vor allem verhindern, dass man diese Branche auf Dauer subventionieren muss. Und man hat jetzt die Möglichkeit mit diesem Fusionskonzept gesehen, okay, jetzt rationalisieren wir richtig und setzen wirklich den Rotstift an, aber dann haben wir eine Branche, die wir erstmal nicht mehr subventionieren müssen, auf lange Sicht. Klar, dass man das in Bischofferode anders aufgefasst hat und dass man das als Marktbereinigung gesehen hat, völlig verständlich aus der Situation. Und wie gesagt, wirtschaftlich, wenn man es nur nach wirtschaftlichen Kriterien gegangen wäre, hätte Bischof Rode natürlich eine Chance gehabt. Völlig klar. Und das war ja auch das Argument der Kumpel. Ja. Nicht? Und das hätte man durchaus machen können. Nur, aber wie gesagt, das war eben auch letztendlich eine politische Entscheidung, wo es um noch ganz andere Fragen als nur um Bischof Rode und es um Marktwirtschaft ging. Und Marktwirtschaft war eben auch in Westdeutschland ja eben nicht nur, war ja kein Ideal, keine Umsetzung eines Idealkonzeptes, so wie das irgendwie Röpke oder Rüstow irgendwie mal in den 40er Jahren formuliert haben, sondern das war so eine Mischung aus so großen Unternehmen, so großen Tankern, die aber immer wieder auch subventioniert werden mussten, wenn sie in die Krise gerieten, und eben eine Mittelstandsförderung, die aber auch zum Teil sehr ambivalent verlief. Ja. Und das wurde eben dann eben, dieses Modell von Marktwirtschaft oder diese marktwirtschaftliche Praxis wurde dann eben auch auf den Osten übertragen.
Welche Rolle hat denn da eigentlich die Landespolitik gespielt? Die stand doch, also wenn man sich das jetzt mal so anguckt, irgendwie zwischen allen Stühlen, war selbst noch irgendwie eine Lernende zu großen Teilen, ja, war eben nicht Bundespolitik, war auch nicht eine europäische Ebene, war eben aber auch nicht die lokale Ebene, ja, mit all diesen Solidaritätsbeziehungen und auch mit den Erwartungen und Ansprüchen, die da vor Ort so herrschten. Also welche Figur hat die da gemacht? Wie haben die da eigentlich agiert in der Zeit?
Ja, also die waren damit total überfordert. Man muss natürlich sehen, natürlich theoretisch hätten die Landesregierungen Strukturpolitik betreiben müssen, also sich im Prinzip darum kümmern müssen, was passiert wirtschaftlich oder welche Wirtschaft kann man neu aufbauen. Aber nun waren die ostdeutschen Bundesländer zu dem Zeitpunkt chronisch klamm, waren an Hilfen von westdeutschen Bundesländern und an Hilfen vom Bund gebunden. Klar, die hatten auch keine Steuereinnahmen, es fiel ja alles weg. Also man hatte eigentlich kaum irgendwie einen Haushalt, mit dem man wirklich Strukturpolitik betreiben konnte. Das ging gar nicht. Da musste die Treuhand immer einspringen oder da musste die Bundesregierung einspringen. Aber da war man natürlich auch auf Goodwill angewiesen. Ja, also die Thüringer Landesregierung hat eine sehr ambivalente Rolle gespielt. Sie hat dem Fusionskonzept, als das im Dezember 1992 beschlossen wurde, also die Bundesländer saßen, die ostdeutschen Bundesländer saßen noch immer im Verwaltungsrat der Treuhand. Da wurden also die großen, die mussten die großen Privatisierungsprojekte unter anderem eben auch Kali abgesegnet werden. Da saß eben auch die Thüringer Landesregierung da im Verwaltungsrat und die hat dem Fusionsplan zugestimmt. Allerdings noch nicht im Wissen, welche Werke geschlossen werden. Das wurde dann erst einen Tag später bekannt. Und dann hat sich die Landesregierung, also die hat aber auch nicht nachgefragt, muss man auch sagen. Ne? Und man muss auch sagen, es gibt auch Quellen, die zeigen sehr deutlich, dass man in der Landesregierung eigentlich mit der Schließung Bischofferodes rechnete. Denn die Schließung von Bischofferode wurde schon im Juni 1991 vom Leitungsausschuss der Treuhand empfohlen. Und der Leitungsausschuss, das war quasi ein Beratungsgremium der Treuhand, das aus Managern, aus Wirtschaftsexperten bestand, die eben diese ganzen Privatisierungspläne und Kaufvorhaben geprüft haben und da Empfehlungen abgegeben haben. Und man rechnete eigentlich in Thüringen damit, dass Bischofferode geschlossen wurde. Man wusste nur noch nicht wann. Und dann war auf einmal klar, zu wann das geschlossen wurde. Und dann schaltete man in Thüringen total um, stellte sich auf die Seite der Kumpel, auch um natürlich diese Schmach, dass man jetzt diese Geschichte mit beschlossen hatte, um die auch so ein bisschen wettzumachen. Denn die Thüringer Landesregierung geriet auch schnell in Verruf in Bischofferode, nämlich, dass die selbst an dem Grubentod mit Verantwortung trägt. Genau, also die Thüringer Landesregierung hat sich dann auf die Seite der Kumpel gestellt, hat auch versucht, die Treuhand dazu zu bewegen, das Konzept von Peine zuzulassen, die Kali-Fusion nochmal zu überdenken. Und der Ministerpräsident Bernhard Vogel, der hat da eine etwas ambivalente Rolle gespielt. Das war also ein Ministerpräsident, der aus Westdeutschland kam. Die meisten seiner Minister waren aber Ostdeutsche, die nochmal etwas anders agiert haben. Vogel hat versucht, so hinter den Kulissen eine großzügige Sozialplanlösung auszuhandeln, Abfindung auszuhandeln, hat sich aber in der öffentlichen Rhetorik immer auf die Seite der Kumpel gestellt. Also er ist so ein bisschen zweigleisig gefahren und hat dann auch, als der Fusionsvertrag, als er dann fertig war im Mai 1993 und das dann wieder im Verwaltungsrat beschlossen werden musste, hat er als einziger gegen den Fusionsvertrag gestimmt. Natürlich auch im Wissen, dass seine Gegenstimme an sich an der Entscheidung nichts ändert. Denn alle anderen war ein symbolischer Akt, weil er auch einen Tag davor dann vom Landtag auch nochmal gedrängt wurde, da stark aufzutreten und gegen die Fusion zu stimmen. Also er konnte gar nicht anders handeln. Es war einfach ein politisches, ein symbolischer Akt. Genau, aber als dann der Hungerstreik begann, dann hat die Thüringer Landesregierung sich sehr schnell aus dem Protest zurückgezogen, denn jetzt ging es, und das war eben dann, standen unterschiedliche Zielvorstellungen, haben sich dann überlagert oder standen im Konflikt. Es ging es nämlich auch darum, den Gesundheitszustand der Kumpel irgendwie auch zu wahren und sozusagen die Kumpel dazu zu bewegen, vom Hungerstreik wegzugehen. Der Hintergrund ist, bis zum 1. Juli war die Entscheidung über die Kali-Fusion immer noch auf dem Instanzenweg. Am 1. Juli hat dann nochmal der Treuhandausschuss des Bundestages, also wahnsinnig viele Institutionen, die damit beschäftigt waren, getagt und hat dann nochmal abschließend das Fusionskonzept bestätigt. Und damit hatte eben auch das Parlament dieses Fusionskonzept abgenickt und damit war klar, der Instanzenweg ist durch. So, und dann war eigentlich auch klar, für die Landesregierung klar, okay, es hat der Protest keinen Sinn mehr, es muss ja beendet werden. Aber was passierte? Er radikalisierte sich. Und das war dann für Vogel ein richtiges Pulverfass. Und er kam dann aus der CDU, aus seiner Partei. Dann wurde er dann mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Also er geriet dann in seiner Partei ziemlich schnell in die Defensive. Und dann musste er sich aus der Protestunterstützung zurückziehen. Hat natürlich auch vor Ort für absolute schlechte Stimmung gesorgt, für starke Emotionen gesorgt, für viele Verärgerungen und Verkretzungen gesorgt. Völlig verständlich. Die Thüringer Landesregierung war bis dahin auf der Seite der Kumpel auf einmal nicht mehr. Und dann musste eben ganz schnell überlegt werden, was können wir hier strukturpolitisch überhaupt machen. Genau. Und ja.
Also ihr Hauptziel haben die Streikenden dann ja letztlich nicht erreicht, dass der Betrieb weitergeführt werden kann. Aber gab es trotzdem Auswirkungen, irgendwas, was davon geblieben ist? Hat es was gebracht?
Also ich würde eben auch sagen, dass Bischof Rode und der Arbeitskampf von Bischof Rode, er wird ja immer so als ein negatives Beispiel, also eine Negativgeschichte dargestellt. Die Kumpel haben das nicht erreicht gegen die Treuhand, haben sich nicht durchgesetzt. Aber wenn man genauer hinguckt, haben sie mit ihrem Arbeitskampf durchaus was erreicht. Denn sie konnten nämlich am Ende mit Hilfe von Gewerkschaftsvertretern nochmal einen sehr großzügigen Sozialplan und sehr großzügige Abfindungen aushandeln, die andere Belegschaften nicht bekommen haben. Also das war, wenn man es aus einer gewerkschaftlichen Perspektive betrachtet, durchaus ein Erfolg. Klar, der Betrieb war weg, die Arbeitsplätze waren weg, aber man hatte nochmal 3 Jahre Beschäftigungsgarantien, dass man also sozusagen also da nochmal beschäftigt war in Beschäftigungsprojekten und diese 3 Jahre gewonnen sozusagen, um dann Strukturen aufzubauen in Bischofferode. Das hat natürlich so nicht funktioniert, weil Bischofferode, muss man natürlich auch sagen, ist standortmäßig wahnsinnig schwierig, liegt so ein bisschen im Niemandsland, ist schwer verkehrstechnisch, war schwer erschlossen, da musste erstmal infrastrukturell erstmal ganz viel gemacht werden. Und dann haben sich natürlich auch Unternehmer nicht darum gerissen, in einem Ort, der so mit Protest belegt war, in der Wahrnehmung, wollte man da auch nicht unbedingt investieren. Und da, beziehungsweise viele Investoren haben eben auch mit diesem Argument versucht, dann Grundstückspreise zu drücken. Also das gab es natürlich auch und gesagt, naja, wenn wir jetzt hier investieren, dann setzen wir uns dem Gefahr des Protestes aus und so weiter. Muss man nochmal ein bisschen verhandeln. Das gab es natürlich auch. Aber genau, die Kumpel haben, was das Soziale, Sozialpolitische angeht, durchaus viel erreicht. Und sie haben natürlich auch mit ihrem Protest eine Erinnerungskultur in der Region in Gang gesetzt, die ja bis heute hält. Ne? Auf dem Grundstück, ehemaligen Grundstück des Kali, des Kali-Werkes konnten sie ein Gebäude halten. Der Rest gehört der Kali und Salz, aber ein Gebäude gehört ihnen, wo sie sozusagen ehrenamtlich heute noch ein Museum unterhalten, in dem sie an ihren Hungerstreik, an den Arbeitskampf erinnern und damit auch eine Erinnerungskultur prägen. Und damit aber auch, dieser Verein ist nicht nur ein Museum, er ist eben auch ein politischer Player, für die Landesregierung sehr wichtig. Bodo Ramelow, der ja selbst als Gewerkschaftssekretär an der Aushandlung des Sozialplans am Ende des Hungerstreiks mitgewirkt hat, engagiert sich da noch sehr stark auch für die Erinnerungskultur und gibt den Kumpeln auch immer noch eine politische Stimme. Also und aktuell wird ja wieder in Bischofferode nach Kali gebohrt. Und da spielt natürlich dieser Kali-Verein, dieses Museum als politischer Akteur vor Ort auch eine ganz wichtige Rolle, um das sozusagen kulturell zu framen und das kulturell auch nochmal zu untermauern. Ne? Also die sagen natürlich heute, wir wussten schon immer, dass wir ein gutes Produkt haben, jetzt wird das endlich mal korrigiert und jetzt kommen wir zu unserem Recht. Ne? Also das ist sozusagen das Narrativ, das sie damit auch vertreten. Ist natürlich auch, wenn man es aus einer historischen Perspektive sieht, natürlich auch sehr kritisch einzuschätzen, ist völlig klar. Mhm.
Ich habe mal nochmal eine Frage zu deiner Bewertung der Treuhand. Also du hast ja auf der einen Seite gesagt, also Bischofferode ist auch zu einem Symbol geworden für die Machenschaften, ja, der Treuhand. Du schreibst aber auch ganz klar in deinem Buch, eigentlich taugt das gar nicht als dieses Symbol. Wenn man mal genauer reinschaut in die Rolle, die die Treuhand da gespielt hat und in diese ganze Gemengelage, die da vor Ort herrschte, kann man dieses stark negative Bild so nicht aufrechterhalten. Es ist natürlich, also in dieser ganzen auch ostdeutschen Erinnerungskultur, eine starke These, die du da vertrittst. Vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen, warum sich für dich, also warum sich aus deiner Perspektive die Dinge eigentlich differenzierter und ein Stück weit anders vorstellen oder darstellen.
Ja, also das hat vor allem auch viel damit zu tun, dass man die Treuhand auch viel differenzieren muss. Denn die Treuhand war ja kein monolithischer Block, so wie sie oft erscheint in der Debatte, ne? Also als dieses große Monster, das dann irgendwie die ganze ostdeutsche Industrie aufgesaugt und verkauft hat, sondern jedes Direktorat in der Treuhand hat anders agiert, hat andere Ansätze gehabt, hat eine andere Politik zum Teil verfolgt. Das war also nicht nur Rohwedder und Birgit Preuel, sondern man muss darauf schauen, was die Direktorate, die Branchendirektorate gemacht haben. Die haben zum Teil ganz unterschiedlich agiert. Der Klaus Schucht beispielsweise, der für die Kali-Industrie zuständig war, das war ein alter Industriepolitiker aus Westdeutschland, der kam aus dem Ruhrgebiet, aus dem Ruhrtagebau und hat eben da den Strukturwandel im Ruhrgebiet als Manager, als Sozialdemokrat, mitgeprägt und hat diese Erfahrungen dann versucht, auf Ostdeutschland anzuwenden. Also das war ein ganz klassischer Industriepolitiker. Und das war aber in anderen Direktoraten, sah das ganz anders aus. Es ist natürlich immer eine Frage der Perspektive, auch aus die Perspektive der Belegschaften. Die Belegschaften, die profitiert haben von den Treuhandentscheidungen, ist ja in der Karl-Industrie ja auch so. Da sind ja auch einige gerettet worden. Die sehen die Treuhand ganz anders. Die sehen das viel positiver. Die Treuhand selbst, muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, das war eine Behörde, die wahnsinnig unter Druck stand. Sie musste das ganze Geschäft in 4 Jahren abwickeln, also im Prinzip in 4 Jahren eine komplette Volkswirtschaft privatisieren. Da gab es überhaupt keine Beispiele, keine Erfahrung, wie man das überhaupt macht. Und das hat man sich am Anfang relativ leicht vorgestellt, weil man sich auch vorgestellt hat, naja, das ist ja auch was wert und dann verkaufen wir das schnell und kriegen wir noch, so schnell wir das, wenn wir das am schnellsten verkaufen, dann kriegen wir dafür auch noch das meiste Geld. Das hat sich dann aber relativ schnell als Trugschluss erwiesen. Und der Treuhand wurden immer mehr Aufgaben aufgebürdet, Sozialpläne, Altschulden, also alles Dinge, mit denen sie auch noch umgehen musste, die eigentlich vorher gar nicht geplant waren, dass die Treuhand das auch noch machen musste. Und diese Treuhand war dann wahnsinnig überfordert und das führte natürlich dazu, unter dem Zeitdruck, dass man Konzepte vielleicht mal gar nicht so intensiv geprüft hat. Oder dass man natürlich das glauben musste, was die Investoren da reingeschrieben haben, ob sie das dann durchgesetzt haben oder nicht. War dann schwierig zu prüfen, da gab es auch relativ wenige Sanktionen und natürlich ein Problem war natürlich auch, dass die Manager, die darüber entschieden haben, von persönlichen Haftungen freigestellt waren. Das musste man tun, weil man sonst eigentlich so gut wie kaum Personal bekommen hat. Also niemand hat sich darum gerissen, in der Treuhand zu arbeiten und dieses heiße Eisen anzufassen. Da hat man dann eben letztendlich zu solchen Mitteln gegriffen, aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass da auch krumme Geschäfte gelaufen sind. Die sind im Wesentlichen aber bekannt. Wir haben in unserem Forschungsprojekt zur Treuhand eigentlich nicht festgestellt, dass das wirklich strukturelle Netzwerke waren, die noch viel breiter waren, sondern das, was an Skandalen gelaufen ist, ist im Wesentlichen durch journalistische Aufarbeitung in den 90er Jahren bekannt und es gibt darüber hinaus eigentlich keine weiteren vergleichbaren Fälle. Also das ist so ein Ergebnis unserer Forschungen. Ich würde es eher als eine wahnsinnig überforderte Behörde einschätzen, der durch diese Freiräume, die man eben auch geben musste unter diesem bestimmten Handlungsdruck, dann eben auch diese krummen Geschäfte auch entstanden sind und eben auch geschehen sind. Aber das ist nicht das, was den Arbeitsalltag der Treuhand prägte. Der war viel komplexer, viel differenzierter, viel widersprüchlicher auch zum Teil.
Ja, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir ins Publikum übergeben dann. Wir haben jetzt ja auch viel über wirtschaftliche Aspekte gesprochen, aber Sie setzen sich ja auch dafür ein, Bischofferode eben im Kontext einer ostdeutschen Demokratiegeschichte quasi zu betrachten. Wollen Sie da vielleicht nochmal ein Abschlusswort quasi von der Runde von hier oben zu formulieren?
Ja, also was ich an Bischofferode natürlich auch sehr interessant oder überhaupt an den Arbeitsprotesten sehr interessant studieren lässt, ist das Verhältnis, das dann ostdeutsche Belegschaften oder Ostdeutsche überhaupt zur Demokratie entwickeln, weil das natürlich Momente sind, in denen sie mit politischen Instanzen kommunizieren und in denen man, also das, was dann auch in den Quellen deutlich wird, also Momente, in denen sie ein Verhältnis zur Demokratie entwickeln, sich mit Demokratie auseinandersetzen und auch bestimmte Vorstellungen von Erfahrungen mit Demokratie machen, also eine der wenigen Momente. Parteien spielen da, bin ja bis heute in Ostdeutschland als so ein eigener Erfahrungsraum kaum eine Rolle, also es gibt relativ wenige Parteimitglieder in Ostdeutschland, also ne, diese Partei als eine Vergemeinschaftung, als ein Erfahrungsraum spielt für die meisten Ostdeutschen keine Rolle, die Proteste viel mehr. Und da ist vielleicht auch eine gewisse Linie in die Gegenwart, dass solche Proteste einfach, das ist glaube ich auch noch so eine etwas unterschätzte Aspekt dieser Proteste, dass das auch ein ganz sehr wichtig für die Vergemeinschaftung ist und wo sich auch wieder diese Notgemeinschaften, diese solidarischen Notgemeinschaften auch wieder auch manifestieren. Insofern sind eben diese Proteste ein ganz interessanter Zugang, um sich anzuschauen, wie Ostdeutsche sich damals zur Demokratie verhalten haben, welche Vorstellungen sie von Demokratie entwickelt haben oder welche Erfahrungen sie mit Demokratie gesammelt haben.
Sehr schön. Also wir haben jetzt hier einen ersten Aufschlag gemacht und einiges angerissen und laden Sie jetzt herzlich ein, auch nochmal nachzufragen, eigene Erfahrungen oder ja, Argumente, vielleicht auch Forschungsergebnisse, wer weiß, was hier so alles zutage tritt, gern hier auch mit einzubringen. Vielleicht gebe ich einfach hier.
Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. War wirklich spannend zuzuhören. Ich hätte zwei Fragen, bloß mal kurz jetzt, weil Sie es gerade ansprachen, dass die Treuhand das innerhalb von so kurzer Zeit, also 4 Jahre sagten Sie, glaube ich, abwickeln musste. Wer hatte denn diesen Zeitschiene damals gesetzt? Ich meine, es war ja doch eine große Volkswirtschaft letzten Endes auch in der DDR, also abzuwickeln beziehungsweise zu transformieren, wer eigentlich diesen Zeitplan da vorgegeben hat, das wäre die eine Frage. Und die andere wäre, ob Sie vielleicht noch mal kurz was zu diesem Forschungsprojekt sagen könnten, was Sie gerade erwähnt haben, in welchem Rahmen Sie Ihre Studie betrieben haben. Das wäre sehr interessant. Dankeschön.
Zur Bischofe-Rode oder zur Treuhand jetzt?
Welches interessiert? Also sagen wir mal generell, in welchem Background Ihr Buch entstanden ist. Ja.
Genau, dann beginne ich vielleicht einfach mit der zweiten Frage. Das Buch ist entstanden im Rahmen eines Forschungsprojekts am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, in meinem Fall Berlin, zur Geschichte der Treuhandanstalt. Es begann 2017 und ging bis 2021 und eigentlich habe ich gearbeitet zum Thema Gewerkschaften in der Treuhand und wie Gewerkschaften die Arbeit der Treuhand geprägt haben, wie sie mit der Treuhand verhandelt haben, welche Rolle sie überhaupt in der Treuhand gespielt haben, weil das eben auch ein Akteur ist, der relativ wenig bisher in den Diskussionen vorkam. Und es war eigentlich gar nicht geplant, dass ich über Bischofferode ein Buch schreibe. So, dann ich wollte eigentlich Bischofferode als ein Fallbeispiel in meinem Buch behandeln, weil man über dieses Beispiel auch sehr schön erzählen kann, wie unterschiedlich Gewerkschaften eigentlich im Transformationsprozess vorgegangen sind. Und es ging eben in Bischofferode dann auch ums Prinzipielle, um Handlungsalternativen von Gewerkschaften. Das war eigentlich so meine Idee. Dann bin ich in die Archive gegangen, da habe ich festgestellt, meine Güte, da ist aber viel überliefert zu Bischofferode. Dann habe ich das alles gesammelt. Und dann war Corona, dann konnte man nicht mehr in die Archive erstmal, hatte ich ganz viel Zeit zum Schreiben, die brauchte ich auch. Und dann habe ich aber überlegt, Mensch, hast du so viel zu Bischofferode gesammelt, das ist so ein spannendes Thema und du kannst so viel darüber erzählen, so viele verschiedene Prozesse darüber erzählen, die sich in diesem einen Ort, in diesem einen Protest überschneiden und sich vermischen. Über viele haben wir ja heute noch gar nicht gesprochen. Da muss eigentlich ein eigenes Buch zugeschrieben werden. Und es gab ja auch noch kein wissenschaftliches Buch zu dem Thema, aber es ist einfach so ein ikonisches Ereignis, ist in der Erinnerungskultur so als negativer Erinnerungsort verhaftet und es gab noch keine zeithistorische Studie dazu. Und gleichzeitig rückte der 30. Jahrestag näher, also da war auch eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit natürlich, versprach das auch. Und dann habe ich einfach kurzerhand entschlossen, ich schreibe da ein kleines Buch drüber, das ist dann in 1,5 Jahren entstanden und dann ist es mit Unterstützung meines Instituts dann eben auch so schön publiziert worden. Genau, das ist der Kontext, in dem das Projekt entstanden ist, also eher ein Nebenprodukt eines ganz anderen Projektes. Ja, und zur Treuhand, wer das eigentlich entschieden? Also die Entscheidung, die ist in der Bundesregierung getroffen worden. Also wer das jetzt genau entschieden hat, das kann man so jetzt nicht nachvollziehen. Es ging ja vor allem erstmal darum, also die Idee war, dass die Treuhand die Betriebe so schnell wie möglich verkauft. Das waren zwei Überlegungen, warum. Einerseits, damit man eben möglichst viel Gewinn macht, weil man sich anfangs ja noch vorstellte, das ist total viel wert. Und dann später musste man die Zahl immer weiter nach unten korrigieren. Am Ende ging man mit 200 Milliarden Minus raus. Man wollte eigentlich, also am Anfang dachte man bekommt 600 Milliarden Gewinn, am Ende hatte man 200 Milliarden Minus. Das ging dann in den Fonds Deutsche Einheit dann ein. Das war die eine Überlegung, so schnell wie möglich verkaufen, um so viel wie möglich Gewinn zu erzielen. Das andere war, den Staatshaushalt so wenig wie möglich zu belasten. Also man hat natürlich mit der Transformation und dann mit der Wiedervereinigung ja nicht nur den Ostdeutschen versprochen, wir machen hier blühende Landschaften, sondern man hat auch den Westdeutschen versprochen, ihr werdet keine Nachteile erleiden, für euch wird sich nichts ändern. Ne, man muss ja auch die Debatte sich nochmal anschauen, gerade in der frühen Zeit der Transformation oder im letzten Jahr der DDR.
dass ja erstmal auch ganz viele Ostdeutsche nach in den Westen gegangen sind, ne? Also der DDR sozusagen den Rücken gekehrt haben, ne? Also die Flucht nach vorne angetreten haben. Das begann ja schon in der DDR mit den Ausreiseanträgen, war also eine Entwicklung, die viel weiter zurückging. Und dann, als die Mauer offen war, hat man die Chance genutzt. In Westdeutschland war man gar nicht begeistert über die Übersiedler, wie sie ja damals noch hießen. Und also hier kam auch eine Migrationsdebatte mit rein, dass man eigentlich die Ostdeutschen im Westen nicht haben wollte. Und dann hat eben Bundeskanzler Kohl eben den Westdeutschen auch versprochen, wir sorgen dafür, dass die Ostdeutschen gewissermaßen auch in ihrem Land bleiben. Und haben sie dann eben große Sozialprogramme aufgelegt, um eben diese Arbeitslosigkeit zu kompensieren. Das kostete eben auch wahnsinnig viel Geld und das ging in vielen Fällen auch sehr nach hinten los und hat eben auch die Sozialkassen sehr beansprucht und führte dann mitunter auch dazu, dass man dann eben auch dann in die Hartz-IV-Reform angegangen ist, weil dann nämlich dieser Sozialstaat dann so überspitzt war, dass man ein Argument hatte, so geht's nicht weiter. Genau, also das sind auch nochmal so Linien, die von der Transformation dann in die Schröder-Regierung führen. Aber genau, das waren diese beiden Überlegungen, so viel wie möglich Gewinn aus den Betrieben rausziehen, aus dem Verkauf der Betriebe rausziehen und den Staatshaushalt so wenig wie möglich belasten. Man wollte also keine Betriebe dauersubventionieren und damit ein Fass ohne Boden aufmachen, weil man ja auch noch gar nicht wusste, was das überhaupt wert ist. Man hat da irgendwelche Zahlen genommen, die man weiß gar nicht so genau, wo die herkommen. Das kann man gar nicht nachvollziehen, wo diese Zahlen herkommen. Hinter den Kulissen hat man immer wieder gesagt, ja, wir wissen doch eigentlich gar nicht, was das wert ist. Wir wissen gar nicht, was für Belastungen noch, Umweltbelastungen, Altschulden. Das war ja sowieso nochmal ein Thema für sich. Was da noch, das hätte man ja auch streichen können, hat man nicht gemacht. Warum auch immer. Das waren ja im Prinzip ja nur Buchschulden, Papierschulden, also keine Realschulden. Aber das ist nochmal ein Thema für sich, ziemlich kompliziert. Genau, und man hat aber dann darauf nicht adäquat reagiert. Man hat eigentlich das, was man beschlossen hatte, als man wusste, okay, das funktioniert so nicht, hat man dann nicht so reagiert, okay, dann müssen wir das halt korrigieren und müssen das irgendwie anders gestalten. Das hat man nicht gemacht, weil man natürlich dieses Versprechen, was man abgegeben hatte, nicht brechen wollte, vor allem diese eine Legislaturperiode, 1990 bis 94. Und es gab aber dann auch Alternativvorschläge, etwa von den Gewerkschaften, die sich etwa für eine Treuhand-Industrie-Holding eingesetzt haben, also die IG Metall vor allem, wo die Idee war, die Betriebe, von denen wir eigentlich noch gar nicht wissen, können wir sie sanieren, können wir sie überhaupt privatisieren oder nicht, die sollten da erstmal beispielsweise geparkt werden und dann sollte in einem längeren Zeitraum entschieden werden, was mit diesen Betrieben passiert, wurde aber abgelehnt. Das wollte man nicht. Man wollte diesen Zeitplan, was kommt, einhalten.
Ja, ich wollte auch noch eine Frage stellen. Sympathieträger dieser gesamten Bischof-Verode-Erzählung, sage ich jetzt mal, die Sie uns jetzt hier dargeboten haben, sind ja die Kumpels. Also tatsächlich ist es ja so, dass es doch eine Art Akt ist, ja, sich so dermaßen zu verausgaben, existenziell aufs Spiel zu setzen, für die Identität, die durch Arbeit entstanden ist. Eine Sache, die mich da bewegt oder die mich beschäftigt, ist die Reflexion des Stellenwerts der Arbeit in der DDR-Gesellschaft und die dann sozusagen durch diese große Arbeitslosenkrise entsteht nach der Wiedervereinigung. Das erlebe ich doch auch in den sozialen, also in den sozialen Strukturen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR als tatsächliches Trauma. Und das führt ja weg von einer Geschichte in Bischofferode, geht zu vielen Schließungen von Betrieben über. Aber was mich eben an ihrer Studie noch interessieren würde, wie Sie auch zu Ihren Ergebnissen gekommen sind, nämlich weil eben mich besonders diese Kumpels interessieren und die für mich der absolute Sympathieträger sind, haben Sie auch Interviews mit denen geführt oder empirische Studien gemacht, um sozusagen auf deren Erfahrungswerte auch zurückzugreifen und die auch in ihrer Abhandlung darzustellen? Denn Sie haben ja gesagt, es ist zwar eine Verlustgeschichte, also diese Bischof-Verode Streikgeschichte, aber dennoch bleibt ja die Erinnerung. Da könnte man ja auch sagen, ist es ein Blick von außen, ein Metablick, ja, der dann sagt, ja, der Historiker freut sich, denn es bleibt ein Museum, ja. Aber was bewegt die Kumpels? Also bildet das auch die Gefühlslandschaft und Gedankenlandschaft der Arbeiter ab?
Ja, ich fange mal mit dem einfachen Part an. Also ich habe mit den Kumpeln selbst keine Interviews geführt, weil die Perspektive der Kumpel durch verschiedene Interviews, die schon mit ihnen geführt wurden, sehr gut dokumentiert ist. Also man muss ein bisschen suchen, aber es gibt Interviews mit den Kumpeln, die ihre Perspektive gut abbilden und aus denen man auch erst sehen kann, dass sich ihre Perspektive auch nicht verändert. Und ich habe mit den Kumpeln auch natürlich vor Ort auch gesprochen, habe mein Buch auch dort vorgestellt und auch da waren letztendlich dieselben Narrative zu hören, sodass ich mir von diesen Interviews jetzt keine Neuigkeiten versprochen habe und ich wollte einfach, weil die Kumpel natürlich eine sehr große Deutungshoheit haben, was den Hungerstreik von Bischof Verode angeht, nicht? Also wenn sie Bücher zu dem Thema lesen, also entweder ist es aus der Perspektive der Treuhand geschrieben oder ist es eben aus der Perspektive der Kumpel geschrieben, wobei die Kumpel natürlich da schon eine sehr große Deutungsmacht auch haben, muss man auch sagen. Und deswegen, ich wollte da einfach einen Kontrapunkt setzen, weil ich sage, okay, ich mache es jetzt mal nicht mit Interviews, sondern ich mache es mit den Archivquellen und ich arbeite mal nur mit Archivquellen. Um einfach mal eine ganz andere Perspektive zu haben. Aber ich habe natürlich auch die Interviews, die mir zur Verfügung standen, auch genutzt. Die werden auch im Buch selbst wiedergegeben. Ich habe aber ein Interview geführt und das war eine total spannende Perspektive, weil die Perspektive, die war mir überhaupt noch nicht präsent, mit Eugen Nolte, der war damals Bürgermeister in Bischofferode von 1990 bis 92 und für die CDU, klar, im Eichsfeld, die CDU nun mal unangefochten, die Partei. Und der kam selbst aus dem Werk, der war selbst dort Arbeiter gewesen, war dann aber Kommunalpolitiker und hat dann eine ganz andere Perspektive eingenommen, hat sich natürlich auch mit den Kumpeln solidarisiert, hat dann aber dann auch eine sehr distanzierte Haltung zu den Kumpeln entwickelt, als es darum ging, dann über Sozialpläne zu verhandeln und so, da hat er dann andere Perspektiven eingenommen und als ich mit ihm gesprochen habe, ich bin dann mit ihm auch im Eichsfeld selbst gewesen, er ist leider vor 3 Jahren verstorben, aber selbst mit ihm im Eichsfeld noch gewesen, wir sind da 2 Stunden, bin ich mit ihm durch seine Region da gefahren, hat er mir gezeigt, was er alles aufgebaut hat, ne, wo er irgendwie an den Beschlüssen mitgewirkt hat, wie er hier auch die Infrastruktur mit verbessert hat und so. Und da hat man auch gemerkt, dass er sich eigentlich auch in diesem ganzen Diskurs überhaupt nicht repräsentiert fühlt. Also eine ostdeutsche Stimme, die eigentlich in dem Diskurs gar nicht vorkommt. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, meine Güte, hier geht's eigentlich nicht nur um den Osten, sondern der Osten ist ja auch total binnendifferenziert. Und hier muss man eigentlich viele ostdeutsche Geschichten erzählen. Und diese Binnendifferenzierung, das fand ich dann nochmal total spannend. Und dann bin ich eben auch dazu gekommen, wie konfliktreich dieses Thema auch vor Ort immer noch ist. Und dass man eigentlich gar nicht von der ostdeutschen Identität sprechen kann, sondern dass das ganz unterschiedliche Identitäten und Selbstverortungen sind, die sich dann überlagern. Und das ist in der Arbeit, wenn man jetzt gerade zu diesem Transformationsprozess arbeitet, wahnsinnig schwieriges Problem für Historiker und Historikerinnen. Wir werden natürlich immer mit diesem Ost-West-Konflikt oder mit dieser Ost-West-Debatte konfrontiert, müssen uns eigentlich dazu verhalten, müssen aber dann natürlich immer wieder darauf verweisen, dass das eigentlich total hinderlich ist, um Erkenntnisse zu gewinnen, weil es nämlich genau diese Binnendifferenzierung überlagert, dieser Diskurs. Und das stelle ich da in Bischofferode auch fest. Die spielen also, oder die nehmen sich natürlich als selbst, oder die nehmen für sich in Anspruch, als Ostdeutsche zu sprechen, aber repräsentieren auch nur eine ostdeutsche Perspektive unter ganz vielen. Und das ist wirklich schwierig. Aber was Sie natürlich auch gesagt haben, diese Arbeit, dieser wahnsinnig wichtige Stellenwert von Arbeit, das ist natürlich, das muss man auch nochmal betonen. Man muss natürlich auch sagen, in westdeutschen Betrieben, in westdeutschen Industrien ist Arbeit auch wahnsinnig wichtig als Identitätsanker. Da wird es aber gewerkschaftlich aufgefangen, dann ist das auch mit einer gewerkschaftlichen Arbeiterkultur und so weiter auch verbunden, in der Erinnerungskultur auch. In Ostdeutschland ist Arbeit mehr mit den Betrieben verbunden, mit den Arbeitsplätzen, mit den konkreten Betrieben vor Ort, mit den Regionen und Betriebe, das muss man ja auch immer wieder auch darauf hinweisen, sind in Ostdeutschland ja nicht nur einfach Arbeitsplätze gewesen, sondern es waren eben auch große Träger von Sozialleistungen, Fanplätze, Wohnungen, die vergeben wurden von den Betrieben, Kultureinrichtungen, die Betriebe unterhalten haben, Betriebssaunen, Blasorchester und so weiter und so fort. Das war natürlich alles total wichtige identitätsstiftende Anker, die gleich als erste weggefallen sind. Das waren gleich so die ersten Dinge, die man aus den Betrieben, Betriebskindergärten, die man ausgegliedert hat, weil das aus westdeutscher Perspektive nicht zu einem Betrieb gehörte. Also da sind schon mal ganz viele Arbeitsplätze weggefallen, diesen ganzen sozialen Sektor, was alles zu den Betrieben gehörte, was man aber aus westdeutscher Perspektive nicht als zu Betrieben zugehörig empfand. Also Arbeit hier nochmal ein ganz anderer Stellenwert als in Westdeutschland. Ja, absolut.
Ja, Herr Rau, vielen Dank für das Buch. Das finde ich einen sehr wichtigen Beitrag für die ganze Debatte um die Transformation der 90er Jahre, vor allem auch nochmal darum, welche Arbeitskämpfe und Proteste dort damals stattgefunden haben. Das ist auch meine erste Frage. Sie haben nun gesagt, Bischofferode war gar nicht so ein Negativbeispiel, als dass es oft gesehen wird. Ja, Sie haben dort einen Sozialplan erwirkt, auch mehr bekommen, als man eigentlich erwarten konnte. Auf der anderen Seite sehe ich es schon als so ein Ende und auch ein symbolisches Ende dieser ganzen Arbeitskämpfe und Transformationsproteste, weil es gezeigt hat, dass selbst so eine radikale Protestform wie ein Hungerstreik nicht dazu geführt hat, dass das Werk erhalten blieb. Das hat praktisch allen Ostdeutschen vor Augen geführt, was ja von vielen anderen auch die Erfahrung war, unsere Kämpfe sind erfolglos. Also die Erfolglosigkeit praktisch dieser Transformationsproteste. Und das Zweite ist eine Frage an Sie. Also ich schreibe ja auch immer mal gegen die Meinung an oder das Bild an, dass es gar keine Gegenwehr der Ostdeutschen gegeben hat, so wie das häufig hingestellt wird. Hat sich dieses Bild denn so ein Stückchen weit in der Geschichtswissenschaft schon verändert in den letzten Jahren?
Also das hat sich verändert. Also dass es diese ostdeutschen Arbeitskämpfe gab, das ist mittlerweile auch an der Wissenschaft angekommen und da gibt es auch Forschungen dazu. Das hat sich verändert, absolut. Also das war aber bis vor wenigen Jahren noch gar nicht präsent. Und das hängt wiederum zusammen auch mit einer Veränderung des zeithistorischen Blicks auf die 1990er Jahre und auf die Transformationszeit. Das ist ja eigentlich eine Zeit, die wir uns HistorikerInnen ja gerade erst zu erschließen. Das hängt wiederum mit der 30 Jahre Sperrfrist in den Archiven zusammen. Wir kommen ja immer erst nach 30 Jahren an den Akten und dann fangen wir an, uns für diese Themen zu interessieren, wenn wir in die Archive kommen. Und es ist vielleicht auch ganz gut, so einen gewissen zeitlichen Abstand zu haben. Aber selbst die Transformationsforschung der 1990er Jahre, also die sozialwissenschaftliche Transformationsforschung, hat sich kaum mit diesen Protesten beschäftigt, kaum. Nicht? Also es gab natürlich einige, die das gemacht haben, die sich auch mit Gewerkschaften, Betriebsräten beschäftigt haben, aber es war eine Handvoll, es waren nicht viele. Und einige Protestinstitute, die haben das gemacht, aber haben das dann quantitativ nur ausgewertet, haben das Qualitative eigentlich gar nicht in den Blick genommen. Und die Proteste galten ja auch bei den Akteuren, die für die politischen Entscheidungen verantwortlich waren. Das betraf eben auch nicht nur die Bundesregierung, die Treuhand, sondern eben auch die Gewerkschaftsvorstände, das muss man auch sagen. Galten die Proteste eigentlich so als eine temporäre Begleiterscheinung des Transformationsprozesses. Man hat die so wahrgenommen, weil die ja oftmals auch sehr lokal begrenzt waren und auch nach relativ kurzer Zeit wieder zu Ende waren. Bischofferode eben nicht. Das ist eines der Beispiele, wo es eben mal ganz anders lief. Man hat es aber immer so abgetan, das ist nach wenigen Tagen wieder zu Ende und dann hat sich das wieder beruhigt und dann machen wir da einen Sozialplan und dann müssen wir uns da eigentlich nicht weiter drum kümmern. Diese ganzen kulturellen Verwerfungen, die hat man gar nicht wahrgenommen. Die hat man so abgetan. Das wird sich schon wieder beruhigen, dass da aber viel zurückbleibt. Viele negative Erfahrungen zurückbleiben. Ich würde schon sagen, das war natürlich auch eine negative Erfahrung, klar. Und auch sogar ein traumatisches Erlebnis. Warum war es ein traumatisches Erlebnis? Weil es eigentlich bis heute kaum möglich war, sich wirklich adäquat öffentlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Weil diese Themen einfach gar nicht auf dem Schirm waren. Und weil sie auch gar nicht ernst genommen wurden. Das ändert sich jetzt. Jetzt wird das ein Thema, jetzt wird's aber geht's leider eben auch in so eine Richtung, dass das sehr aggressiv vorgetragen wird. Was natürlich auch ein Ausdruck dieser jahrelangen, jahrzehntelangen Verwundungen ist. Mit diesen aggressiven und zornigen Beiträgen müssen wir jetzt aber umgehen und müssen versuchen, da eine Versachlichung der Debatte hinzukriegen. Und ich finde, so ein Blick auf so einen Ort wie Bischofferode oder auf so einen einzelnen Arbeitskampf funktioniert total gut. Erstmal, weil es wissenschaftlich total erkenntnisreich ist, weil es total spannend ist, sich damit zu beschäftigen und sich so viele Prozesse zeigen lassen, aber auch für die öffentliche Debatte oder für die Debatte vor Ort, nämlich wenn man sich mit den Betroffenen über einen konkreten Ort unterhält, Und gar nicht so sehr über diese abstrakte Kolonisierung und was da immer alles auftaucht an Debatten, Kartelle und so. Und dieses wirklich, dieses Abstrakte, wenn sich wirklich über das, was vor Ort passiert ist, dann erreicht man, und das ist zumindest meine Erfahrung, oder erreicht man zumindest, dass die Betroffenen sich damit auch beschäftigen, das muss man ja vielleicht auch ein bisschen differenzierter sehen. Da waren noch ganz andere Akteure, die wir jetzt vielleicht so in unseren Narrativen gar nicht im Blick hatten, die wir vielleicht ausgeblendet haben. Also das ist so auch eine Erkenntnis meiner Forschung, die ja immer auch an die Leute zurückgebunden war. Das finde ich auch total wichtig, dass wir als Zeithistoriker auch mit den Leuten natürlich auch in Gespräch kommen, weil sonst bleibt das im Elfenbeinturm und verhält sich gar nicht zu der Debatte, die wir ja haben und zu der wir uns verhalten müssen. Aber sich wirklich über so konkrete Orte zu unterhalten, das funktioniert wirklich ganz gut. Und da finde ich, kann die zeithistorische Forschung wirklich viele Beiträge noch zu leisten. Genau, und das beginnt jetzt aber und wird hoffentlich auch weiter bestehen. Und wir haben ja hier in Leipzig auch einen sehr engagierten Zeithistoriker mit Detlef Brunner, der sich ja hier am historischen Seminar eben genau auch mit diesen Themen Arbeitskämpfe in Ostdeutschland in den 1990er Jahren auch beschäftigt und das Thema auch weiter vorantreibt. Und ich eben auch und andere Kolleginnen und Kollegen auch.
Ja, da müsste man doch eigentlich gleich nochmal nachfragen. Haben die sich denn eingelassen, die Kumpel, als du da warst und das Buch da vorgestellt hast, auf deine differenzierten Perspektiven?
Das haben sie. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich da total viel Kontra kriege und dass ich da eigentlich, weil das einfach emotional wirklich so also schwierig ist vor Ort. Das hat aber erstaunlich gut funktioniert. Natürlich habe ich auch Kontra bekommen an einigen Punkten. Klar, das habe ich auch erwartet. Das ist klar. Also wenn es anders gewesen wäre, hätte ich mich gewundert. Aber es war wieder erwarten, doch vergleichsweise entspannt. Und man hat, sie haben das angenommen. Es wurde dann zwar auch nicht wirklich drüber diskutiert, aber sie haben das angenommen, was ich erzählt habe. Und ich habe den Eindruck, dass das durchaus auch nochmal eine Reflexionsebene geschaffen hat. Also von daher, das meinte ich eben gerade. Das ist so eine positive Erfahrung, wenn wir über das reden, was da vor Ort passiert ist. Das holt die Menschen ab und das regt sie auch zum Nachdenken an. Viel mehr, als wenn wir über dieses Abstrakte reden, weil da kommen wir nämlich dann wirklich in so eine, Verschwörungsecken oft und da kommt man ganz schwer raus argumentativ. Das ist fast aussichtslos.
Ja, ich hätte eine Frage zu dem Projekt Geschichte der Treuhand. Also Sie haben davon gesprochen, dass Sie dieses Projekt da durchgeführt haben. Mich würde interessieren, wer hat denn diesen Obersatz geprägt, dass die Betriebe unbedingt verkauft werden müssen? Also ich habe mir halt überlegt, also heutzutage sagt man immer so Unternehmertum, mach's doch selbst und so. Und die Voraussetzungen waren ja da. Es gab die Grundstücke, es gab Gebäude, es gab Maschinen. Man hätte ja auch Betriebe so transferieren können, dass sie sagen, die Beschäftigten gründen ein Unternehmen selbst und versuchen quasi das Unternehmen weiterzuführen. Also in meiner Erinnerung, es gibt ja auch dieses Projekt in Jena, Jenoptik. Mhm. Da gab es ja auch einen sehr großen Staatsbetrieb, der dann quasi umgewandelt wurde von Späth dann und wurde ja bis heutzutage, also bis heute quasi zu einem führenden Optik- und Wissenschaftsbetrieb quasi geführt. Warum war das quasi nur so ein Einzelfall? Warum ist das nicht vielleicht auch, warum ist das nicht anders organisiert worden? Also nochmal, wer hat quasi diesen Obersatz geprägt, die Betriebe müssen verkauft werden, egal was es bringt.
Ja, also das vor allem erstmal die Prämisse verkauft, das kam schon sehr aus der Bundesregierung. Also das ging schon relativ früh los, noch bevor die Treuhandanstalt eigentlich in Stand kam, und man schon über Kaliindustrie sogar geredet hat, auf einer deutsch-deutschen Ebene eben noch, die DDR existierte ja noch 1990, da kamen schon ganz klare Impulse, also so eine Subvention, wie wir sie im Ruhrgebiet durchführen, das machen wir in der DDR nicht. Weil das so viele Summen verschlingt, das wissen wir gar nicht, wie viel das kostet. Also das war eine ganz klare Ansage, das wollen wir, so wie wir es im Ruhrgebiet machen, machen wir es in Ostdeutschland nicht. Also da kam schon ein Signal, okay, das subventionieren wir nicht. Und aus der DDR konnten keine Subventionen kommen, weil die Staatskasse war völlig klamm. Also die konnten ohnehin nicht mehr viel entscheiden. Und als dann ja dann nach der Volkskammerwahl am 18. März 1990 dann sowieso klar war, es geht auf eine schnelle Wiedervereinigung zu, hat sich dann eben auch die CDU-Regierung unter de Maizière, also die ostdeutsche Regierung, ja dann eben auch diesem Kurs angeschlossen und hat dann eben auch die Gründung der Treuhand ja mit vorangetrieben gewissermaßen. Ne? Also das war, auch von der Seite kam dann auch kein Widerstand und dann wurde die Treuhand, die gab es ja schon seit März 1990, war ja erstmal bloß so eine Verwaltungsbehörde, die eigentlich an die Stelle der alten Industrieministerien der DDR trat, die es nicht mehr gab, die dann wegfielen. Und dann waren aber die Betriebe ohne Eigentümer, ohne Unternehmer. Ne? Und das waren ja alle Staatsbetriebe. Und dann brauchte man erstmal irgendeine Institution, die das auffängt. Und da hat man die Treuhandanstalt gegründet. Und die Treuhandanstalt war erstmal nur damit beschäftigt, die ganzen Staatsbetriebe in Kapitalgesellschaften umzuwandeln. Das waren erstmal relativ formale Akte. Und dann wurde die Treuhand ja im Juni dann zu einer, gewissermaßen zu einer Behörde umgebaut, die dann vor allem die Betriebe verkaufen sollte. Und das, ja, also da kamen die Signale natürlich ganz eindeutig aus der Bundesregierung, dass das so sein sollte, aber die ostdeutsche Regierung hat sich dem auch angeschlossen, konnte auch gar nicht anders, weil sie konnte gar keine alternativen Konzepte bezahlen. Das ging gar nicht. Genau, und aber es gab ja eben zu dem Zeitpunkt noch die Hoffnung, wir verkaufen das gewinnbringend und wir können relativ viel privatisieren. Und dann hat man, man hat dann so einzelne Leuchttürme natürlich dann auch, das waren dann auch politische Entscheidungen, dass man Jenoptik beispielsweise erhalten hat, Ecostahl, Schwed und das waren dann so strukturpolitische Maßnahmen, oder auch eben der Verkauf, oder Leuna eben auch, das war eben auch so ein Projekt, was wahnsinnig viel Geld verschlungen hat, wo dann eben auch deutsch-französische Verhandlungen eine Rolle spielt mit 11 Aquitaine und so, was wahnsinnig viel gekostet hat, das konnte man in so einzelnen Projekten machen, aber für die gesamte Industrie war das keine Alternative, die man gehen wollte, weil man einfach gar nicht wusste, was das kosten wird und wie man das finanzieren soll. Genau, deswegen hat man sich dafür entschieden, das eben so schnell wie möglich zu privatisieren und das dann eben mit solchen Sozialprogrammen, Beschäftigungsgesellschaften, Sozialpläne, Kurzarbeitergeld und so weiter und so fort irgendwie zu kompensieren. Das hat aber oftmals dann in der Wahrnehmung der Menschen noch mehr Verwerfungen geschaffen. Wo waren die Leute beschäftigt? Die waren dann oftmals da beschäftigt, ihre eigenen Betriebe rückzubauen. Und das hat natürlich mit den Menschen, die da gearbeitet haben, was gemacht auch, natürlich kulturell, mental, ne, die sie ihre eigenen Betriebe zurückbauen und sozusagen selbst mit abwickeln. Also das ist auch eine traumatische Erfahrung, die man auch durch öffentliche Debatten einfach auch aufarbeiten muss.
Also was von Marktbereinigung gewisserweise. Also warum hat man die Leute nicht selbst aktiv?
Ja, und es gab ja auch so Projekte wie MBOs, also Management Buyout, also dass dann sozusagen die ostdeutschen Belegschaften selbst oder aus den Belegschaften sich selbst heraus ein Unternehmertum sozusagen entwickeln konnten, dass die ihre Betriebe übernehmen konnten oder dass sich da halt jemand findet, der die Betriebe übernimmt. Das gab's auch. Das wurde auch in vielen kleinen Betrieben auch realisiert. Nun muss man natürlich auch sagen, dass Ostdeutsche kaum einen Kapitalstock hatten, um überhaupt Betriebe zu kaufen. Also es waren ja überhaupt keine Vermögen angehäuft worden, mit denen man dann überhaupt Betriebe hätte kaufen können. Man hätte also in dem Sinne viel mehr ein Mittelstandsprogramm auflegen müssen, dass man die Ostdeutschen mit Kapital ausstattet, dass die in der Lage sind, die Betriebe zu kaufen und auch wirtschaftlich zu betreiben. Und man muss natürlich auch sehen, die Betriebe, ja, Marktbereinigung, da würde ich immer ein bisschen, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil die Betriebe selber ja nicht so wirklich auf dem Markt waren, sondern die waren ja in so einem Zwischenraum, in der Treuhand, die so zwischen Politik und Markt angesiedelt war. Also die Betriebe waren ja selber noch von den Mitteln der Treuhand abhängig. Die waren ja selber oft gar nicht in der Lage, selbst zu überleben, sondern da musste erstmal ganz viel Geld auch reingepumpt werden, dass sie überhaupt weiter am Markt bestehen konnten. Also so richtig auf dem Markt waren sie ja nicht. Von daher würde ich auch nicht wirklich von Marktbereinigung sprechen. Aber das ist absolut ein Defizit gewesen. Also Mittelstandspolitik hat man in kleinen Ansätzen MBO MBI, Management by In, das waren dann so Modelle, dass dann auch westdeutsche Unternehmer mit Ostdeutschen zusammen dann diese Betriebe sanieren, das gab es eben auch, aber das wurde viel zu wenig gefördert. Das wurde viel zu wenig gefördert und das hat man total unterschätzt. Sondern die Politik, da hat wirklich die Wirtschaft auch wirklich sehr streng traditionell industriepolitisch im westdeutschen Sinne gedacht, die großen Tanker irgendwie privatisieren, weil da die meisten Arbeitsplätze sind. Mittelstand bringt ja gar nicht so die Arbeitsplätze, die man eigentlich braucht im Osten. Deswegen hat man das völlig unterschätzt und auch völlig klein gehalten, die Förderung. Das war sicherlich ein Fehler.
Ich glaube, wir haben noch zwei Fragen aus dem Publikum.
Ja, auch jetzt nochmal zur Treue und im Allgemeinen. Sie haben ja eben nochmal Revue passieren lassen, was die Gewinnerwartung war. Erst relativ hohe Gewinnerwartungen und dann wurden die immer weiter reduziert. Und nun gibt es ja zum Verkaufserfolg der DDR-Volkswirtschaft, wenn ich es mal so verknappen kann, ein Argument, das immer wieder hervorgebracht wird, da wird nämlich gesagt, wenn von einer bestimmten Ware in einem bestimmten Zeitpunkt besonders viel auf den Markt geworfen wird, ganz egal, was das für eine Ware ist, und wenn es eben DDR-Betriebe sind, dann sinken natürlich die Preise für diese Ware. Und dann kann man natürlich keine großen Verkaufserfolge erwarten. Was sagen Sie zu dem Argument?
Ja, also das war sicherlich ein Aspekt von vielen. Dazu kamen aber noch ganz andere Dinge, die man sich erstmal gar nicht ausgemalt hat, nämlich die Umweltbelastungen, die man dann irgendwie noch beziffern musste, die Altschulden, die man ja nicht gestrichen hatte, wo man das ja hätte machen können, war auch ein großes Problem gewesen. Da müsste ich nochmal genau drüber nachdenken, was das dann für eine Rolle gespielt hat. Ich bin natürlich jetzt auch kein Ökonom, kann das jetzt nicht nachprüfen. Aber man muss natürlich sagen, vieles von den Betrieben, die in der DDR existierten, da gab es im Westen genug Kapazitäten. Also das haben auch die Gewerkschaftsvorstände ja auch gesagt. Ja, wozu sollen wir das eigentlich noch privatisieren? Davon haben wir im Westen genug Stahl, Kali. Eigentlich brauchen wir das gar nicht. Eigentlich, wenn man es wirklich wirtschaftlich betrachtet, brauchen wir diese Betriebe nicht. So, das war eine oft verbreitete Meinung, auch in den Gewerkschaften. Von daher haben die Gewerkschaften, das ist eigentlich das Interessante, die Preuern sogar als ziemlich positiv erstmal gesehen, weil man die hatte, wenn man erstmal ein Dach, wo die Betriebe erstmal geparkt waren, wo man vielleicht noch was verhandeln konnte. Und wo die Betriebe erstmal nicht ganz ins Bodenlose fallen. Das hat man sich auch in den Gewerkschaften erstmal anders vorgestellt. Aber ja, das Argument, da müsste ich wirklich nochmal drüber nachdenken. Also vielen Dank erstmal. Ich würde es mal mitnehmen als Anregung.
Sie hatten das Bischofferode ja hier im Gespräch als negativen Erinnerungsort bezeichnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Gutes ist, so ein negativer Erinnerungsort. Und nun sind Sie ja ein Fachmann für die Vergangenheit und nicht für die Zukunft, aber Sie haben sich ja schon darum bemüht, Ihre Erkenntnisse auf eine ja pazifizierende Art und Weise ins Spiel zu bringen. Können Sie da vielleicht sagen, was Sie da für Chancen sehen? Gibt es da, kann man das irgendwo aufhängen? Kann man das institutionalisieren? Denn das wäre ja ungemein wichtig. Sie sagten ja schon, dass sich die Debattenkultur leider gerade in die andere Richtung entwickelt.
Ja, also das hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich sehe da eine große Chance drin, wenn wir uns gerade mit diesen Mikroräumen beschäftigen, mit diesen lokalen Dimensionen. Da sehe ich eine große Chance drin, mit den Menschen, die heute vielleicht eine sehr starke Meinung haben über das, was in den 90er Jahren abgelaufen ist, mit denen ins Gespräch zu kommen und vielleicht anzuregen, die Debatte zu versachlichen. Da sehe ich eine große Chance drin. Da müssen wir aber wirklich Forschung betreiben, die auch wirklich mit diesen Mikroräumen beschäftigen. Wir müssen gerade von diesen Makroebenen müssen wir wegkommen. Also nur die Treuhand sich anzuschauen, das bringt meines Erachtens relativ wenig für die Debatten vor Ort. Das wird oft gar nicht wahrgenommen, dass es dann doch ein bisschen differenzierter ist, sondern man erreicht die Betroffenen, die Menschen vor Ort viel mehr, wenn man sich wirklich mit ihren Nahräumen beschäftigt. Und da sehe ich wirklich ein Potenzial auch, für die Zeitgeschichte, die daran interessiert ist, auch in den Dialog mit den Menschen zu treten. Das erreicht man mit solchen Studien, denke ich, viel mehr als mit Studien, die man, also mit so Studien über Makroprozesse, die man natürlich auch braucht, ist völlig klar. Wir müssen, wenn wir über sowas, solche Themen wie Bischof Rode arbeiten, müssen wir natürlich auch was über die Treuhand wissen, müssen wir wissen, wie die Treuhand funktioniert. Natürlich braucht es diese Studien. Aber das sind Studien, da erreicht man die größere Öffentlichkeit in Ostdeutschland, das ist meine Erfahrung, relativ wenig. Das ist ein wissenschaftlicher Diskurs, den brauchen wir auch. Der ist total wichtig, aber die Breitenwirkung, da würde ich doch denken, das schätze ich doch eher als begrenzt ein.
Also hier noch eine ganz konkrete Frage, haben Sie einen Fuß in der Tür zu dem Museum in Bischofferode?
Ja, also ich heiße einen Fuß in die Tür, also ich kenne einige ehemalige Hungerstreikenden, wir sind auch auf Du, wir können gut miteinander reden und die hören sich auch meine kritischen Positionen auch an. Die finden das mal gut, dass das mal so sachlich aufgearbeitet wird und das auch mal da so ein bisschen das Polarisierende, das sie natürlich selbst auch mitbetreiben, ist dann auch ein bisschen ambivalent, aber die finden das auch ganz gut, dass das mal so ein bisschen sachlicher betrieben wird und das eben mal nicht so von oben herab. Und dass da eben auch jemand ist, der das mal versucht, natürlich kritisch zwar, aber aus einer anderen Perspektive sich mal anzuschauen. Das finden die ziemlich gut. Und ich habe das Buch da auch vorgestellt in Bischofferode im Kali-Museum. Und ja, es heißt ein Fuß in der Tür, aber ich kenne schon einige. Und ich habe auch einige kennen und schätzen gelernt in dem Forschungsprozess.
Ich dazu, aber das Buch von Markus Brück über die Treuhand, ja, das war doch ein Eisberg, das hat eine unglaubliche Resonanz in Ostdeutschland gehabt.
Naja, also ich bin, ja, naja, in Ostdeutschland, aber wenn man sich wirklich mit den Menschen vor Ort beschäftigt, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das Buch dort großartig rezipiert wurde. Das wurde auf einer politischen Ebene in Ostdeutschland sehr rezipiert, das ging durch die Feuilletons, das geht durch die Medien, absolut. Aber vor Ort, es gab viele Lesungen, aber ich habe, also meine Erfahrung ist das gar nicht so ein großes Thema gewesen, immer wenn ich mit den Menschen gesprochen habe. Die haben sich eher auf Oschmann bezogen und haben das wirklich sehr stark gemacht. Aber von Markus Böck, das hat sicherlich eine gewisse Zeit lang hat das viel gebracht, aber da hat das eine gewisse Wirkung gehabt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich nachhaltig ist. Also, aber das ist auch eine sehr ausschnitthafte Beobachtung. Aber natürlich, es gab viele Lesungen, das ist richtig. Ja.
Okay. Sie haben jetzt die Ehre einer letzten Frage.
Wenn man so ein großes Projekt wie die Treuhand hat. Sie haben jetzt nur über Bischofferode gesprochen, das Buch handelt davon, aber nun gibt es ja natürlich in der Wahrnehmung der Bevölkerung und auch in der Wahrnehmung der vor Ort Betroffenen in den jeweiligen Betrieben, die alle von der Treuhand besorgt wurden, dann unterschiedliche Eindrücke. Es gibt dieses, ich kenne selbst aus meiner Tätigkeit beim TÜV, einige Betriebe, die sich sehr gut gemacht haben, die also sehr gut zurechtgekommen sind. Und es gibt auch einige, die unmittelbar nach der Wende den westdeutschen Betrieben den Schneid abgekauft haben. Also Einzelbeispiele gibt es auch auf dieser Seite. Und das Spektakuläre ist aber nicht das Positive, sondern das Negative. Wie geht da die historische Forschung damit um, dass man also auch wenig Stimmen auf dieser positiven Seite findet im Verhältnis zu der anderen.
Genau, also das ist ja auch eines meiner Anliegen, genau diese Widersprüchlichkeiten und diese unterschiedlichen Stimmen auch ein bisschen transparent zu machen. Und ich beschreibe das ja nicht nur als Niedergangsgeschichte, sondern zeige eben auch, wie andere Akteure damit umgegangen sind und die das eben nicht nur unbedingt als Niedergangsgeschichte sehen. Und das haben wir bei uns im Forschungsprojekt zur Treuhandanstalt eben auch gemacht. Es gibt ein Projekt, das hat sich beispielsweise mit Mittelstandspolitik beschäftigt, also auch mit ostdeutschen Unternehmern, die selbst dann ihre Betriebe übernommen haben oder andere Betriebe übernommen haben. Ne? Natürlich die natürlich nicht in der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, weil das nicht so die großen Tanker sind. Ne? Und aber da gibt es Forschung dazu, die schauen wir uns an. Und das ist natürlich ein ganz großes Anliegen von uns, dass wir eben diese Vielstimmigkeit im Osten auch sichtbar machen und damit auch zeigen, dass dieses einseitige Niedergangsnarrativ, was immer so mit dem Osten assoziiert wird, eigentlich so in der Breite gar nicht stimmt, sondern dass man das doch viel differenzierter sehen muss. Das heißt nicht, dass wir negieren, dass es diesen Niedergang gab oder dass es eben diese Verwerfung gab. Das können wir gar nicht negieren, den gab es, das liegt doch auf der Hand. Aber es war eben nicht nur Niedergang und es waren nicht nur Verlustgeschichten, es gab auch Erfolgsgeschichten, das machen wir auch transparent, dazu forschen wir auch, und es gab auch ganz widersprüchliche Ansichten und auch Perspektiven, die sich gar nicht so immer in dieses Muster von Erfolg oder Misserfolg reinpressen lassen, sondern es ist die Wahrheit, es war die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist viel vielstimmiger, viel widersprüchlicher, oftmals auch viel konfliktreicher, als das so durch dieses einseitige Ost-West-Narrativ wahrgenommen wird. Und dagegen versuchen wir natürlich auch ein bisschen mit unseren bescheidenen Mitteln, die wir haben, anzuschreiben.
Vielen, vielen Dank, Christian. Ich denke, man könnte jetzt auch noch wirklich weiter reden. Das ist einfach ein großes Thema. Ich freue mich aber, dass wir es zumindest hier mal auch auf dem Tisch hatten. Wir danken dir ganz herzlich für deinen engagierten Einblick hier, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Wir danken Ihnen, dass Sie da waren, dass Sie sich eingebracht haben, auch mit Ihren Fragen. Kommen Sie gut nach Hause, haben Sie eine gute Vorweihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Januar wieder.